ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR-Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute?
Es ist eines der maritimen Themen des gerade begonnenen Jahres. Die Bundesmarine braucht neue einsatzfähige Schiffe. Angesichts der schwierigen Lage mit der russischen Schattenflotte in der Ostsee ist jetzt eine einsatzfähige Bundesmarine wichtiger denn je. Doch der Bau zum Beispiel einer Fregatte, der braucht Zeit. Und wenn dann während des Baus auch noch gravierende Probleme auftreten, dann dauert alles noch viel länger. Die Fregatte F-126, eines unserer Themen hier heute im Hafenreport. Außerdem schauen wir auf das kleine Elbwäldchen gegenüber von Övelgönne. Die Bäume sollen weg, wegen der Westerweiterung des Hafens. Dagegen formiert sich Widerstand auf der gegenüberliegenden Elbseite. Das und mehr heute hier bei uns. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert mit seiner 3718. Ausgabe. Ich bin Jan Wulff. Moin zusammen.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Gleich zwei Datenkabel wurden um den Jahreswechsel herum in der Ostsee beschädigt. Und auch um solche mutmaßlich hybriden Angriffe auf kritische Infrastruktur zu verhindern, ist vor einigen Tagen die Fregatte Sachsen aus Wilhelmshaven ausgelaufen. Das Signal der deutschen Marine an potenzielle Gegner wie Russland: Wir sind präsent und wir sind wachsam, gerade auch im Nordatlantik und in der Nord- und Ostsee. Das alles, das ist ein Kraftakt. Deutschland besitzt derzeit die kleinste Flotte in der Geschichte der Bundesrepublik. Und darüber hinaus ist auch ein wichtiges Rüstungsprojekt ins Stocken geraten. Peter Becker berichtet vom Marinestützpunkt in Wilhelmshaven.
Ein letzter akustischer Gruß an die rund 100 Angehörigen der Besatzung. Wenige Augenblicke später ist die Fregatte Sachsen schon aus dem Marinestützpunkt Wilhelmshaven ausgelaufen. Kurz zuvor hat der Kommandant, Fregattenkapitän Wolfgang Eckmüller, das Ziel des Einsatzes beschrieben.
Was wir erstmal machen, ist natürlich in einem multinationalen Verband trainieren, an multinationalen Manövern teilnehmen. Und eine Aufgabe dabei ist natürlich der Schutz der Seewege in diesem Bereich.
Ebenso im Fokus die Sicherheit kritischer Infrastruktur auf See.
Reicht von Unterseekabeln über Windparks hin zu Offshore-Plattformen, aber auch bestimmte Seegebiete, wo es Interesse gibt, gehören da natürlich dazu.
Die Fregatte Sachsen ist Teil des ständigen NATO-Einsatzverbandes im Nordatlantik sowie in Nord- und Ostsee. Die deutsche Marine werde für ihr Engagement innerhalb der NATO geschätzt, sagt Sebastian Bruns. Der Marineexperte berät unter anderem die Royal Navy und hat bis September maritime Sicherheit an der Universität Kiel gelehrt.
Die Fregatte Sachsen gehört absolut zum Goldstandard der deutschen Marine. Von der Klasse gibt es leider nur 3. Insofern ist dort eine gewisse Problematik, die sich von selbst ergibt, weil wir nicht genügend Schiffe für all die Verpflichtungen haben.
Bis 2029 soll die deutsche Marine, wie die Bundeswehr insgesamt, voll verteidigungsfähig werden. Sebastian Bruns mahnt angesichts aktueller Probleme zu mehr Tempo bei der Aufrüstung.
Wir haben immer noch die von der zahlenmäßig kleinste Flotte in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist der Preis, der jetzt zu zahlen ist, weil man in den letzten Jahrzehnten offensichtlich zu wenig oder zu wenig nachhaltig in eine große und schlagkräftige und fähige deutsche Marine investiert hat.
Jetzt ist zwar durch die Sonderschulden genügend Geld da, dennoch könnte der Bau des neuen Fregattentyps F-126 zum Fiasko werden. Die niederländische Damenwerft hat den Auftrag für das 10 Milliarden Euro Projekt erhalten. Die Niederländer sollen gemeinsam mit deutschen Werften 6 Fregatten bauen. Doch es gebe Probleme, sagt Marineexperte Bruns.
Da ist die Rede von Softwareproblemen, da ist die Rede von Problemen beim Design, also ganz Grundsätzliches.
Die erste der neuen Fregatten sollte 2028 ausgeliefert werden, doch die Arbeiten wurden erst einmal gestoppt. Verteidigungsminister Boris Pistorius lässt derzeit prüfen, ob die am Projekt beteiligten deutschen Werften den Bau der neuen Fregatten allein bewältigen können.
Für die Entscheidung fehlt vor allen Dingen die Aussage der deutschen Industrie.
inwieweit die Übertragung dessen, was schon erarbeitet worden ist, auf die deutschen Verhältnisse, auf die deutschen Werften gelingt. Das zu prüfen, das zu gewährleisten, dauert ein paar Monate. Und wir gehen davon aus, dass wir im April in etwa dort eine Feststellung der deutschen Werftenindustrie haben. Und dann können wir entscheiden, wie es weitergeht.
So Boris Pistorius im Dezember. Die Auftragsvergabe erfolgte bereits in der Amtszeit von Ursula von der Leyen. Diese habe als Verteidigungsministerin das Projekt Fregatte F-126 unbedingt europäisch ausschreiben wollen, sagt Politikwissenschaftler Sebastian Bruns.
Die Niedersachsen-Klasse, die F-126, ist das Kernstück für die U-Boot-Jagd der deutschen Marine in den nächsten Jahrzehnten. Wenn die nicht kommt, entsteht dort eine gewaltige Lücke.
Das Rüstungsunternehmen ThyssenKrupp Marine Systems hat bereits seinen eigenen Fregattentyp MEKO 200 ins Spiel gebracht. Dieser stünde zur Verfügung, sollte das Projekt F-126 scheitern. Bei einem Abbruch des Rüstungsprojekts wären allerdings die bereits investierten 1,8 Milliarden Euro wohl verloren.
Peter Becker war das über den Einsatz der Fregatte Sachsen und die Probleme beim Bau und der Lieferung des neuen Fregattentyps F-126. Der Elbstrand in Hamburg-Oevelgönne, der ist beliebt. Da kann man gemütlich im Sand spazieren gehen, wenn das Wetter danach ist. Im Sommer kann man da grillen oder etwa in den Cafés Strandperle oder Ahoi frühstücken und gleichzeitig den Hafenumschlag beobachten. Aber die Stimmung, was das angeht, ist etwas getrübt, denn am südlichen Elbufer, also auf der gegenüberliegenden Seite, da soll der Hafen ausgebaut werden und dafür sollen auch Bäume weichen. Unter dem Namen Elbwald retten kämpft nun ein Verein für den Erhalt der Bäume und damit gegen die geplante Westerweiterung. Die Zeit dafür wird knapp, weiß Dietrich Lehmann.
Eisschollen treiben auf der Elbe am nördlichen Ufer. Nur ein paar Plätze in den Cafés am Elbstrand sind besetzt. Ab und zu kommt eine Hundebesitzerin vorbei, dick eingepackt mit Mütze und Handschuhen. Es ist frostig in Oevelgönne, nicht nur wegen der Temperaturen. Franz Herrmann, der Vorsitzende des Vereins Elbwald retten, zeigt ans südliche Ufer.
Das ist der sogenannte Elbwald, 400 Bäume, überwiegend Pappeln. Das hat zum einen eine optische Funktion, weil es einfach eine Augenweide ist. Gerade im Sommer, wenn hier 30.000, 40.000 Menschen sich am Elbstrand erholen. Die Bäume haben aber auch eine sehr wichtige ökologische Funktion. Die sind ja eingebettet zwischen dem Containerterminal zur Linken und dem Airbus-Werk zur Rechten.
Aber die Tage der Bäume und Sträucher scheinen gezählt. Die Hafenverwaltung HPA plant, dass bald gerodet wird. So Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Wirtschaftsbehörde.
Das ist eine Fläche, die nördlich des Petroleumhafens liegt. Das ist erforderlich, um hier erste Maßnahmen umzusetzen. Wir wollen die Infrastrukturmodernisierung für den Hamburger Hafen, für die Leistungsfähigkeit und eben auch für die Sicherheit des Schiffsverkehrs an dieser Stelle voranbringen und gehen nun auch an die Umsetzung der seit langer Zeit bestehenden Planung, während parallel die weitere Bauausführungsplanung noch konkretisiert wird.
Über 1 Milliarde Euro will allein die Stadt in das Projekt der Westerweiterung investieren. Geplant wird das seit rund 2 Jahrzehnten. Alle Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss sind schon vor längerer Zeit abgewiesen worden.
Rund um den Waltershofer Hafen werden die meisten der großen Containerschiffe abgefertigt, die Hamburg erreichen. Und für diesen Bereich sind seit vielen Jahren Baumaßnahmen geplant. Da geht es zum einen um Automatisierung, Modernisierung auf den Terminalflächen, die am Ende auch einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten werden. Und es geht darum, die Sicherheit für die Einfahrt in diesen Hafenbereich zu erhöhen, indem der Drehkreis deutlich aufgeweitet wird, also große Schiffe und womöglich zukünftig noch größere Schiffe deutlich besser und leichter dieses Hafenbecken erreichen können.
Lange Zeit war es aber still um die Westerweiterung, bis zum vergangenen Jahr. Damals schlossen Stadt und der Terminalbetreiber Eurogate eine Vereinbarung, dass sie die Westerweiterung gemeinsam stemmen wollen. Fast zeitgleich sortierten sich die Kritiker neu, angeführt von Franz Herrmann.
Die Planungen für die Hafen-West-Erweiterung gehen ja schon 15 Jahre zurück. Damals wurden Prognosen aufgestellt über das Wachstum, was den Containerbereich angeht, die überhaupt nicht eingetreten sind, ganz im Gegenteil.
Sie seien nicht gegen den Hafen oder den Ausbau und Investitionen an sich, sagt Kapitän Ulf Wolter, der sich wie Herrmann um den Erhalt der Bäume am südlichen Elbufer sorgt. Nur die geplante Milliardensumme, die für die Westerweiterung veranschlagt wird, die könne man auch anders und sinnvoller einsetzen, meint er.
Wichtig ist für uns zum Beispiel auch die Erneuerung der Kühlbrandbrücke. Die Kühlbrandbrücke ist marode und viele Schiffe können einfach dort nicht mehr zu jeder Zeit passieren, weil sie nicht mehr hoch genug ist. Wir brauchen eine höhere Elbquerung, eine höhere Kühlbrandbrücke. Das ist auch noch ganz wichtig und das halten wir auch für eine sinnvolle Maßnahme, die möglichst schnell umgesetzt werden muss.
Dass mehr Platz zum Drehen von Schiffen geschaffen werden soll, auch das unterstützen Wolter und Hermann.
Die großen Schiffe, die großen Containerschiffe sind in den letzten 10 bis 15 Jahren auch immer länger geworden. Wir reden jetzt ja hier von Containerschiffen mit einer Länge von bis zu 400 Meter. Und da ist es auch durchaus sinnvoll, den Drehkreis zu erweitern von 480 Meter auf 600 Meter, um einfach ein sicheres Drehen hier durchzuführen.
Und unsere Forderung ist, wenn der Drehkreis kommt, nicht wie von der HPA beschlossen, in Neu-Wulmsdorf Ersatzbäume zu pflanzen, sondern die Fläche hinter dem Elbwald aufzufüllen mit Bäumen.
Gegen die geplante Rodung will der Verein Elbwald retten, nun auch juristisch vorgehen und eine einstweilige Verfügung erwirken. Am liebsten mit einem größeren Umweltverband gemeinsam. NABU Hamburg-Chef Malte Siegert winkt da aber ab.
Persönlich kann ich die Westererweiterung Eurogate finden, wie ich will, aber rechtlich gesehen ist das Vorhaben beklagt worden, es ist abgewiesen worden, es gibt einen gültigen Planfeststellungsbeschluss.
Dabei gehe es auch um etwas Grundsätzliches, so Siegert.
Wenn wir als Umweltverbände wollen, dass sich andere Leute an Recht und Gesetz halten, dann tun wir das in diesem Falle auch und akzeptieren das. Wichtig ist nur am Ende, dass der Ausgleich, der gemacht wird, wenn man diesen Wald in Anspruch nimmt, wirklich eigentlich vernünftig auf Hamburger Stadtgebiet gemacht wird und in einer vernünftigen Art und Weise auch bei der Frage der Menge der Kompensation.
Parallel zu den juristischen Schritten, die der Verein Elbwald retten plant, sammelt er auch Unterschriften für eine Volkspetition. Die Hoffnung, dass die Bäume am südlichen Elbufer bleiben, wollen Franz Herrmann und Ulf Wolter trotz des eisigen Gegenwindes nicht aufgeben.
Wir haben Biologen bei uns im Verein, der ausgerechnet hat, dass die jeden Tag über 1 Million Liter Sauerstoff produzieren. Also gerade in diesem doch relativ belasteten Industriegürtel eine ganz wichtige grüne Oase.
Also es geht Ihnen nicht nur um den Anblick.
Ganz genau. Es geht uns auch darum, hier eine grüne Lunge zu erhalten.
Seit vielen, vielen Jahren gibt es hier bei uns in Hamburg die Planungen für ein großes neues deutsches Hafenmuseum. Viel Geld hat der Haushaltsausschuss des Bundestages vor 10 Jahren für die Restauration der Peking und ein neues deutsches Hafenmuseum in Hamburg bereitgestellt. Allein nur die Peking ist soweit wieder auf Schick gebracht. Ein neues deutsches Hafenmuseum ist aber nach wie vor nicht in Sicht. Was feststeht, das neue Museum soll 2 Standorte haben. Ein Standort soll das bisherige Hafenmuseum bei den 50er-Schuppen sein und ein innovativer Neubau, der soll auf dem Grasbrook entstehen. Mein Kollege Daniel Kaiser, der hatte nun Gelegenheit, mit dem Hamburger Kultursenator Carsten Broster über das Thema deutsches Hafenmuseum zu sprechen. Und er hat ihn zuerst gefragt, was denn eigentlich der Bund dazu sagt, dass jetzt alles schon so lange dauert.
Ne, die wissen ja, dass es so lange dauert. Das hat ja was damit zu tun, dass wir eine Standortentscheidung getroffen haben an einem Ort, wo wir an einer Stadtentwicklung ja auch hängen. Und beim Bund liegen seit Ende letzten Jahres die Unterlagen jetzt zur Freigabe, um in die nächsten Planungsschritte zu gehen. Das heißt, wir haben gerade Ende letzten Jahres wesentliche Vereinbarungen mit dem Bund darüber getroffen. Die haben jetzt die Planungsunterlagen im ersten Schritt da. Und wenn wir die jetzt zurückbekommen und der Bund die genehmigt, dann können wir in diesem Jahr in so Fragen wie Klärung der Architektur und dergleichen gehen. Also es geht voran und wie es bei jedem ordentlichen Projekt ist, wird im ersten Schritt erstmal konzeptionell inhaltlich gearbeitet an dem Standort. Das geht dann an den Bund, wenn der Bund das freigibt. Und da er ja finanziert, muss er das auch tun, kommen wir dann in den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt wäre dann ein Architektenwettbewerb, den man an der Stelle durchführen kann. Und das ist eigentlich die Planung für dieses Jahr.
Also, es geht voran in Sachen deutsches Hafenmuseum, sagt Kultursenator Carsten Broster. Möglicherweise kann es noch dieses Jahr zu einem Architektenwettbewerb kommen. Wir halten Sie hier im Hamburger Hafenkonzert natürlich darüber auf dem Laufenden. Und gleich, da geht es hier bei uns um Deutschlands erste Kapitänin Anna-Lise Tetz. In Blankenese könnte möglicherweise bald ein Ort nach ihr benannt werden. Petra Volkwarzen erzählt uns gleich mehr. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei MDR 90,3 und Anna-Lise Tetz. Das ist ein Name, den man kennen sollte, zumindest wenn man sich für Hamburg und die Seefahrt interessiert. Denn die Hamburgerin war die erste Frau, die in Deutschland das Kapitänspatent A6 gemacht hat. Und das gegen alle Widerstände. 1955 war das. Petra Volkwarzen aus unserem Hafenkonzert-Team ist jetzt hier bei mir. Petra, du hast hier bei uns im Hafenkonzert schon mal ausführlich an
an Annalise Tetz erinnert. Jetzt gerade gibt es nochmal sehr viel Aufmerksamkeit für Sie und Ihre außergewöhnliche Lebensgeschichte. Und es könnte sogar sein, dass bei uns in Hamburg ein Ort nach ihr benannt wird. Was hat es damit auf sich?
Ja, konkret gibt es die Idee, einen Ort in Blankenese direkt unten am Elbufer nach Annalise Tetz zu benennen. Dass das Interesse an Deutschlands erster Kapitänin gerade so groß ist, das liegt an einer Schülerin aus Altona, Lara Ahlers, 17 Jahre alt, Schülerin am Altonaer Gymnasium. Nach einer mehrere Monate langen Seereise auf einem Segelschiff war ihr Interesse für das Thema Frauen in der Seefahrt geweckt. Sie hat sich dann mit der Biografie von Annalise Tetz ganz intensiv beschäftigt, hat Interviews geführt, war im Archiv und hat schließlich einen Artikel geschrieben, mit dem sie den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten gewonnen hat. Und Lara Ahlers ist, das kann ich gut verstehen, mir ging es nämlich genauso, wirklich beeindruckt von Annalise Tetz, die Seefahrt zu ihrem Beruf gemacht hat.
Zum einen natürlich ihre nautischen Fähigkeiten und Qualifikationen und zum anderen beeindruckt mich aber auch, wie sie immer wieder gegen die gesellschaftliche Grenze für Frauen in der Seefahrt angekämpft hat und nie aufgegeben hat, egal wie schwer es ihr gemacht wurde.
Zur Erinnerung, Annalise Tetz, die wurde 1910 in Hamburg geboren. Sie wollte unbedingt zur See fahren, was damals noch undenkbar war. Als Mann verkleidet hat sie damals als junge Frau auf Fischkuttern angeheuert. Später ist sie Lehrerin in Blankenese geworden, hat ihren Traum, zur See zu fahren, aber trotzdem immer weiter verfolgt, eben bis zum Kapitänspatent 1955.
Über Lara und ihre Recherche für den Geschichtswettbewerb haben wir ja auch hier im Hamburger Hafenkonzert berichtet.
Genau, viele andere Medien haben auch berichtet, Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Und so ist unter anderem auch Parsifal von Palland auf Annalise Tetz und ihre Geschichte aufmerksam geworden. Der arbeitet eigentlich als Stylist und Wohnberater. Er interessiert sich seit einigen Jahren aber ganz besonders für die Benennung von Straßen und Plätzen. Auch weil er findet, dass immer noch zu vieles in Hamburg nach Menschen benannt ist, die zum Beispiel eine Nazi-Vergangenheit haben oder deren Name mit Kolonialismus verbunden ist. Und
wir haben natürlich viel zu wenige Frauennamen. Wenn man sich das anschaut, in welchem Verhältnis das steht. Früher wurden nur Männer, Männer, Männer und deren Errungenschaften oder vielleicht auch aus heutiger Sicht nicht mehr Errungenschaften ausgezeichnet.
Die Lebensgeschichte von Annalise Tetz hat ihn, als er davon gehört und gelesen hat, sofort beeindruckt. Ja, und so kam ihm die Idee, man könnte doch einen Ort in Hamburg nach ihr benennen.
Und er hat auch schon eine Idee, wo das sein könnte.
Das hat er. Man muss dazu sagen, es ist einfacher, etwas neu zu benennen, als Straßen oder Plätze umzubenennen. Deshalb hat Parsifal von Palland diesen Vorschlag.
Am unteren Ende des Mühlenbergs gibt es eine Grünfläche, die ist direkt an der Elbe und das ist doch optimal. Und auch eine kleine Kehre, eine Busendhaltestelle könnte man als Kapitänin Tetz Kehre benennen.
Das würde auch gut passen, denn Annalise Tetz hat in Blankenese als Lehrerin gearbeitet. Sie hat in Blankenese und später in Rissen gelebt, ist auch im hohen Alter immer noch auf der Elbe paddeln gegangen. Parsifal von Palland, der hat Fotos von dem Ort gemacht und eine Eingabe an die Bezirksversammlung Altona geschickt.
Und hat sich dort im Bezirk schon jemand mit dem Vorschlag jetzt beschäftigt?
Ja, auf einer Sitzung des Ausschusses für Kultur und Bildung Anfang Dezember, da war das Thema. Ich habe mit Songül Erolu gesprochen. Sie ist kultur- und bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bezirk und sitzt mit im Ausschuss. Und sie sagt,
dieser Vorschlag wurde sehr positiv aufgenommen. Wir haben über den Vorschlag gesprochen und wir haben einen Arbeitskreis für Verkehrsflächenbenennung. In diesen Arbeitskreis haben wir dann den Vorschlag weiterverwiesen. Da wird er auch nochmal berichtet. Und anschließend kommt er dann zurück in den Ausschuss, um bei einem positiven Votum dann an die Behörde für Kultur weitergeleitet zu werden, die Verkehrsfläche oder hier in dem Falle den Platz benennt.
Man hört schon durch, sowas kann durchaus länger dauern. Auf jeden Fall ist auch sie beeindruckt von Annalise Tetz.
Und sag mal, was sagt denn jetzt Lara Ahlers zu all dem? Also die Schülerin, die sich für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit Deutschlands erster Kapitänin beschäftigt hat.
Die findet die Idee, einen Ort nach ihr zu benennen, total gut.
Also wenn der Ort nach Annalise Tetz benannt wird, würde mich das auf jeden Fall sehr freuen, da sie ja eben eine sehr bedeutende und wichtige Persönlichkeit ist und sie damit auch nochmal irgendwie ein bisschen diese Würdigung erfahren würde, die sie bisher ja nicht so viel bekommen hat in ihrem Leben. Besonders auch natürlich, weil sie auch ein Platz an der Elbe ist und sie ja eben diese besondere Beziehung zum Wasser hatte. Ich meine, ihr ganzes Leben war von der Liebe zum Meer geprägt.
Viel Zustimmung also zu der Idee. Mal sehen, wie es weitergeht.
Wir behalten das im Blick und werden Sie auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. Vielen Dank, Petra Volkratzen.
Sie waren plötzlich und unerwartet wieder da, die Krabben in der Nordsee. Für viele Krabbenfischer war das vergangene Jahr deshalb sehr erfolgreich. Und das nach Jahren, in denen die Fangmengen und Erlöse immer weiter zurückgingen. Das Problem nur, dass die Bestände und damit auch die Fänge auch weiterhin so gut bleiben, damit rechnet kaum jemand. Und selbst wenn, durch mehr Meeresschutzzonen und Windkraftflächen verkleinern sich die Fanggründe der Fischer immer weiter. Fest steht deshalb, viele Krabbenfischer sollen aufhören. Zumindest, wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht. Die hat jetzt nämlich eine Art Abwrackprämie für Krabbenfischer ausgelobt, aber welche Fischer werden dem folgen und was sollen die Fischer, die aufhören, stattdessen machen? Marian Schäfer hat sich mit dem schleswig-holsteinischen Chef der Krabbenfischer im Büsumer Hafen getroffen und ist den Fragen nachgegangen.
Eine steile Holzleiter führt hinunter in den Maschinenraum von Jan Möllers Krabbenkutter Marit.
Moin Moin! Moin Moin! Nicht, dass ihr euch wundert. Wir wollen ja nicht bei der Arbeit stören.
Zwei Monteure machen sich an der Windenanlage zu schaffen. Mit ihr lässt Möller seine Netze ins Meer und holt sie wieder rauf. Heute müssen die Hydraulikschläuche gewechselt werden.
Das ist jetzt eine normale Wartung. Die werden nach 5, 6, 7 Jahren immer mal ausgetauscht, damit es die Gefahr nicht besteht, dass sie auf See oder auch so mal platzen.
Regelmäßige Wartungen und Reparaturen wie diese kosten viel Geld. Geld, das für Fischer wie Jan Möller wegen des Rückgangs der Krabbenbestände zuletzt immer schwieriger zu verdienen war. Gingen früher jährlich meist zwischen 6 und 7.500 Tonnen Krabben ins Netz, fingen die Fischer seit 2019 maximal 2/3 der Menge. Zwar ist die Krabbe 2025 plötzlich wieder zurück gewesen und hat wegen der trotzdem hohen Preise so viel Geld eingebracht wie noch nie. An eine Trendumkehr glaubt Möller aber nicht.
Diese Ausreißer hat es ja immer schon gegeben, sowohl nach oben als auch nach unten. Aber insgesamt ist der Trend doch schon dahin, dass der Bestand doch schon zurückgegangen ist. Das muss man einfach so festhalten.
Ebenfalls problematisch für ihn, immer mehr Fanggründe fallen weg.
Auch, dass die Nordsee auch immer weiter industrialisiert wird durch den Ausbau der Offshore-Windenergie. Es werden natürlich auch immer weitere Nullnutzungsgebiete gefordert, wo die Fischerei frei bleiben sollen. Das macht das zusätzlich natürlich alles nicht gerade einfacher.
Nullnutzungsgebiete. Damit meint Jan Möller Flächen für den Meeresschutz. Die sollen deutlich wachsen und damit eingedämmt werden, was Deutschland national wie international seit Jahren Kritik beschert. Die Fischerei mitten im Nationalpark Wattenmeer. Gleichzeitig soll aber die Existenz der Krabbenfischerei langfristig gesichert werden, mit einer Art Abwrackprämie der Bundesregierung. 30% der deutschen Krabbenfangflotte sollen stillgelegt werden, um, so heißt es, Fangmöglichkeiten und Fangkapazitäten wieder stärker in Einklang zu bringen. Die Fischer, die aussteigen, sollen entschädigt werden. Um die 75 Betriebe gibt es in Schleswig-Holstein. Theoretisch müssten also 25 aussteigen. 7,5 Millionen Euro stehen bereit, etwa 300.000 Euro pro Fischer. Je nach Größe und Baujahr des Kutters und Alter des Kapitäns wird der Betrag variieren, genauso wie die Chance, den Zuschlag überhaupt zu bekommen. Laut Möller ist das Aufhören ein schwerer Schritt.
Bei vielen ist auch eine langjährige Familientradition steht dahinter. Und so eine Entscheidung trifft man ja nicht von heute auf morgen aus dem Bauch heraus. Nö, das ist schon eine sehr tiefgreifende Entscheidung, definitiv.
Neben älteren Fischern gibt es laut Möller auch Jüngere, die sich überlegen, ob es nicht auch andere Perspektiven gibt. Viele hätten gute Chancen, auch anderswo in der Seefahrt unterzukommen.
Ich hoffe, dass es für die, die natürlich nachbleiben, dass sie von dem Bestand dann auch besser leben können, auf lange Sicht gesehen. Aber insgesamt natürlich ist es für den Berufsstand an sich schwierig.
Bis Ende März können sich die ersten Krabbenfischer auf die Prämie bewerben. Bis wann die dann ihre Kutter abwracken, ist noch nicht klar. Fest steht laut Experten nur eines: Die Zeit der günstigen Krabben, die ist wohl endgültig vorbei.
Marian Schäfer war das über die Situation der deutschen Krabbenfischer.
Kino für die Ohren. Ob platt.
Manche Timpeti. Butsche in die See.
Das Plattdütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
Christian! Christian, komm raus!
Ella, ist es.
Marit ist weg!
Marit! Marit!
Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3 und auch als Podcast in der ARD Audiothek.
Fidel? Ja? Ich fuhr mit Joe über Padua.
Das ist ein ganz fein Zoch von die Johnny.
Das plattdeutsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Bei den aktuellen Temperaturen hier bei uns in Norddeutschland und dem Wetter der vergangenen Wochen, da denken wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen als erstes an den Klimawandel und ansteigende Temperaturen. Anders die Wissenschaftler vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, der obersten Meeresbehörde in Deutschland mit Sitz in Hamburg auf St. Pauli, die BSH-Fachleute, die haben vor wenigen Tagen die Bilanz 2025 für die Nord- und Ostsee vorgelegt. Und sie schlagen Alarm. Noch nie war die Nordsee so warm wie im vergangenen Jahr. Noch nie war die Nordsee so warm wie im vergangenen Jahr und für die Ostsee war es das zweitwärmste Jahr, seitdem verlässliche Daten vorliegen. Dietrich Lehmann.
Draußen vor dem Büro von Tim Kruschke an der Bernhard-Nocht-Straße fallen Schneeflocken. Die Temperaturen sind deutlich unter Null. Kruschke, beim BSH zuständig für Klimafragen, spricht aber eher über warme Temperaturen. Zu warme eigentlich.
Wir analysieren die Meeresoberflächentemperatur der Nordsee am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie seit 1969. Und wenn man sich jetzt das Jahr 2025 anschaut, dann war es für die Nordsee ein Rekordjahr. Die Nordsee als Ganzes im Mittel war noch nie so warm wie im Jahr 2025.
Auch in der Ostsee wurden im vergangenen Jahr rekordverdächtige Werte gemessen. Nur 2020 war die Ostsee wärmer. Schwankungen innerhalb eines Jahres oder auch zwischen den verschiedenen Jahren sind dabei durchaus normal, sagt Kruschke.
Die Nordsee war im Jahresmittel 0,9 Grad wärmer als der Langzeitreferenzwert. Die Ostsee war sogar 1,1 Grad wärmer als der Langzeitreferenzwert, wobei bei der Ostsee halt die Schwankungen von Jahr zu Jahr ein bisschen größer sind. Aber genau, also diese Schwankung gibt es, aber es waren halt eben diese Extremwerte und der langfristige Erwärmungstrend ist in beiden Meeren ganz deutlich sichtbar.
Die Ostsee erwärmt sich dabei deutlich schneller als die Nordsee, zumindest durchschnittlich. Besonders warm war es im vergangenen Jahr in der südwestlichen Ostsee, also auch in den deutschen Gewässern, sowie weit im Osten im finnischen Meerbusen.
Die Ostsee ist ja praktisch eigentlich fast ein Binnenmeer, ne? Hat nur eine ganz kleine Verbindung zur Nordsee und da relativ wenig Austausch. Die Nordsee ist ein Randmeer des großen Nordatlantiks, der so ein großes Reservoir und irgendwie auch so ein Puffer, sage ich jetzt mal, ist. Deswegen sind da die Schwankungen von Jahr zu Jahr nicht so stark in der Nordsee. In der Ostsee haben wir da deutlich stärker ausgeprägte Schwankungen. Aber eben in Zeiten des Klimawandels ist es auch so, Landflächen erwärmen sich schneller als der große Ozean. Hängt mit der spezifischen Wärmekapazität von Wasser zusammen. Und deswegen erwärmt sich die Ostsee deutlich schneller. Also um Zahlen zu nennen, die Nordsee hat sich seit 1969 um 1,3 Grad im Jahresmittel schon erwärmt. Die Ostsee seit 1990, also deutlich kürzere Zeit, schon um 2 Grad.
Wöchentlich werden vom BSH seit Jahrzehnten die Temperaturen in Nord- und Ostsee aufgezeichnet. Mit unterschiedlichen Methoden, so Tim Kruschke.
Wir verarbeiten verschiedenste Datenquellen. Zum einen sind es direkte Messungen aus Stationsmessungen. Auch das BSH betreibt ein ganzes Messnetz von Messstationen, zumindest den deutschen Teil der Nordsee und Ostsee. Es sind also diese Messstationen, dann sind es aber auch Schiffsdaten, die wir verarbeiten. Und dann auch ganz wichtig heutzutage sind Satellitendaten, Satellitenfernerkundung, die praktisch zumindest die Oberfläche, die obersten Millimeter des Wassers praktisch sehen, zumindest dann, wenn keine Wolken sind, und aus denen wir Rückschlüsse auf die Temperatur ableiten können.
Bei der Frage nach der Ursache für die Rekordtemperaturen in Nord- und Ostsee gibt es für Wissenschaftler Tim Kruschke keinen Zweifel.
Der Erwärmungstrend, den wir über die letzten Jahrzehnte sehen, der ist absolut dominant und primär durch den menschlich verursachten Klimawandel getrieben und darauf zurückzuführen.
Bei den Folgen der steigenden Temperaturen unterscheidet Kruschke zwischen direkten und indirekten Veränderungen.
Direkt ist es so, dass die Temperatur sich einfach auf die Meeresumwelt, also auf Tier- und Pflanzenwelt in den Meeren auswirkt, damit auch quasi mittelbar auf uns. Das Meer ist ja auch eine Nahrungsquelle für uns, ne? Wir fischen da. Es kommt zum Teil zur Abwanderung oder auch zum Absterben von bestimmten Arten. Das ist also quasi so der direkte Einfluss, insbesondere übrigens über die Extremwerte, ne? Wir sprechen jetzt viel über Mittelwerte, aber das ist gerade dann so Wärmeextreme, die da auch eine große Rolle spielen.
Langfristig bewirken die höheren Oberflächentemperaturen nicht nur an Nord- und Ostsee, dass der Meeresspiegel steigt.
Ne? Warmes Wasser dehnt sich aus, nimmt sozusagen mehr Platz ein, damit steigt der Meeresspiegel. Wir können auch den schon messen, das ist kein Problem, was man erst in ferner Zukunft beobachten wird. Sondern, also Beispiel Pegel Cuxhaven in der Nordsee ist seit 1900 der Meeresspiegel schon um 25 Zentimeter gestiegen. In der Ostsee fällt dieser relative Anstieg ein bisschen geringer aus, da sind es knappe 20 Zentimeter. Und da ist eben einer von zwei Faktoren, ist tatsächlich die Erwärmung.
Der andere Faktor ist wesentlich bekannter, nämlich das Schmelzen von Gletschern und der eisbedeckten Polkappen. Und der steigende Meeresspiegel wiederum hat direkte Auswirkungen auf die Küsten an Nord- und Ostsee. Selbst wenn zum Beispiel Sturmfluten keine höheren Flutwellen an sich haben in Zukunft, steigen durch den höheren Anfangspegel auch die Sturmflutspitzen. Sprich, wenn es in Zukunft nicht häufiger Land untergeben soll, müssen Deiche und Hochwasserschutzanlagen insgesamt wachsen.
Dietrich Lehmann war das über die Klimabilanz des BSH für die Nord- und Ostsee und die möglichen Folgen daraus. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine versucht der Westen, Moskau systematisch daran zu hindern, mit dem Export von Öl und Gas weiter Geld zu verdienen. Es gibt Exportverbote und Sanktionen gegen Firmen, die sich am Handel mit russischem Öl und Gas beteiligen. Russland versucht deshalb, die Sanktionen zu umgehen mit Hilfe einer sogenannten Schattenflotte. Das sind meist Tanker, die alt sind, ab und zu unter falschem Namen fahren und wo sich die Behörden aus unterschiedlichen Gründen oft schwer tun, etwas gegen sie zu unternehmen. Nun aber geht die Bundespolizei offenbar konsequenter gegen die russische Schattenflotte vor. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ haben Bundespolizisten unlängst mehreren russischen Schiffen die Fahrt durch das deutsche Küstenmeer verwehrt. Lea Eichhorn berichtet.
Es ist noch früh am Morgen, am 10. Januar, als ein Hubschrauber der Bundespolizei auf einen Schiffstanker zusteuert. Der Tanker, die Tavian, ist kurz zuvor in die deutsche Nordsee eingefahren. Die Beamten der Bundespolizei haben einen Verdacht. Die Tavian gehört zur russischen Schattenflotte und steuert auf einen der Ölhäfen in St. Petersburg zu. Mit der sogenannten Schattenflotte umgeht der russische Präsident westliche Sanktionen. Der CDU-Politiker Marc Henrichmann ist Vorsitzender des Kontrollgremiums der Geheimdienste im Bundestag. Die Schattenflotte bezeichnet er als perfides Werkzeug Russlands.
Wir dürfen uns von den Despoten dieser Welt und auch von Putin nicht vorführen lassen. Und wir müssen zeigen, dass wir Rechtsbruch nicht durchgehen lassen. Und es werden Sanktionen umgangen. Damit wird auch der Ukraine-Krieg finanziert. Und deswegen muss allen klar sein, wir müssen das beenden.
Rund 500 Tanker liefern russisches Öl auf den Weltmarkt. Für Putins Kriegskassen sind sie eine wichtige Einnahmequelle. Bisher haben die Behörden der Ostsee-Anrainerstaaten diese Schiffe vor allem beobachtet. Grundsätzlich können sich nämlich alle Schiffe auf die UN-Seerechtskonvention berufen. Die sichert ihnen das Recht der friedlichen Durchfahrt zu. Auch der grüne Bundestagsabgeordnete Robin Wagener hält diese Praxis für nicht mehr hinnehmbar. Die Gesetzeslage lasse jetzt schon einen strengeren Umgang mit der Schattenflotte zu.
Und darum muss man unbedingt vorgehen, man muss stoppen, abdrängen und im Zweifel auch entern und ahnden. Und das sind Dinge, die jetzt stärker passieren.
Tatsächlich scheinen die Behörden robuster gegen die Schattenflotte vorzugehen. Denn Schiffe, die unter falscher Flagge fahren, können sich nicht ohne weiteres auf die Seerechtskonvention berufen. In mehreren Fällen haben deutsche Behörden nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung die Durchfahrt offenbar deswegen verwehrt. Grundsätzlich gäbe es schon Regeln, die angewendet werden können, sagt Marc Henrichmann von der CDU. Es brauche aber auch neue.
Wenn wir angegriffen werden, wenn unsere Sanktionen dadurch ausgehebelt werden, dann müssen wir auch die Frage stellen und beantworten, wie wir mit solchen Phänomenen hybrider Kriegsführung umgehen. Und da meine ich, da braucht es dann auch notfalls neue und glasklare rechtliche Befugnisse.
Im Fall des Tankers Tavian stellt die Bundespolizei fest, das Schiff fuhr unter falscher Flagge und mit einer gefälschten Identifikationsnummer. Zudem steht die Tavian schon seit 2021 auf einer US-Sanktionsliste. Als sie sich vor Flensburg erneut dem deutschen Küstengebiet nähert, setzt die Bundespolizei eine deutliche Botschaft ab. Sie verbietet dem Tanker die Einfahrt. Die Tavian dreht daraufhin ab und verlässt die Ostsee wieder. Die Bundespolizei will sich auf Nachfragen nicht öffentlich zu den Vorgängen äußern.
Lea Eichhorn war das. Und wenn Sie mehr über das Thema russische Schattenflotte wissen wollen, dann habe ich jetzt einen Filmtipp für Sie. Die Spur der Tanker, wer stoppt die russische Schattenflotte? So heißt eine sehr gut recherchierte NDR-Dokumentation, die Sie sich in der ARD-Mediathek angucken können. Seewetterberichte und Unwetterwarnungen für die See. Die kann man sich ja eigentlich heutzutage wunderbar im Internet oder per App aufrufen. Da mag es fast verwundern, dass die Daten auch noch nach wie vor zum Hören per Kurzwelle und Langwelle zu empfangen sind. Gedacht sind sie für Boote und Schiffe, aber auch mit den Weltempfängern kriegt man sie eigentlich noch ganz gut rein.
Südöstliche Ostsee, Südwest 6 bis 7. Abnehmend um 5, Schauerböen, strichweise Gewitter, See, anfangs 3 Meter.
Die Seewettermeldungen per Kurz- und Langwelle. Und was für den Nicht-Seekundigen vielleicht etwas kryptisch daherkommt, das sind natürlich alles stichhaltige Informationen für Menschen, die auf See unterwegs sind. Zusammengestellt vom Deutschen Wetterdienst hier bei uns in Hamburg und versendet von der Sendestelle Pinneberg. Doreen Pelz hat beide mal besucht und ist dabei auch der Frage nachgegangen, warum die Versendung per Kurz- und Langwelle auch heute noch durchaus sinnvoll ist.
Die knapp 100 Meter hohen Antennen mit ihren Masten stehen direkt neben der A23 im Norden Pinnebergs. Auf dem Grundstück sind drei unscheinbare Klinkerhäuser. Eins für einen riesigen Dieselgenerator, eins für Geräte und ein drittes ist das Rechenzentrum für diese Antennen. Mit riesigen Computern werden die Daten für die Antennen ver- und aufbereitet, digitale Signale in einfache Radiowellen umgewandelt. Vor allem geht es um Seewetter- und Sicherheitsberichte, die hier fehlerfrei gesendet werden sollen. Ob alles läuft, haben Elektrotechniker Stefan Jarosch und das Team der Sendestelle Pinneberg mit 8 Bildschirmen im Blick.
Den Inhalt kontrollieren wir nicht, aber wir schauen uns an, zum Beispiel die Faxkarte. Sieht das gut aus? Ist die Sendung in Ordnung? Kann ich hier meine Funkfernschreiben lesen? Sind das technisch die richtigen Informationen?
Alle Daten, die an der Sendestelle ankommen und weitergeleitet werden, stammen aus der Hamburger Zentrale des Deutschen Wetterdienstes. In den Büros oberhalb der Landungsbrücken gibt es viele Bildschirme und Karten mit Wettermodellen aus der ganzen Welt. Die Meteorologin Christiane Lösel erstellt damit einen Wetterbericht für die Deutsche Bucht und die Ostsee. Wind, Seegang und Sicht werden ausgewertet.
Da schreibt man dann auch keine schönen Texte. Und dann steht da eben genau Nordwest 5 bis 6, Süd drehend. Und das ist dann alles, was zum Wind steht. Und dann steht da noch 2 Meter für den Seegang und dann noch Schauer mit schlechter Sicht zum Beispiel.
Alle Daten für die einzelnen Ortsmarken an der Küste und auf dem Meer werden in einem Textdokument zusammengefasst, an die technische Abteilung des Deutschen Wetterdienstes, also das Büro nebenan, weitergegeben. Dort ist der diensthabende Wettertechniker dafür zuständig, per Mausklick und mit KI-Stimme eine Audiodatei des Wetterberichts zu erstellen.
Deutsche Bucht. West bis Nordwest um 5. Später abnehmend 3. See 1 bis 2 Meter.
So wird über die Pinneberger Antenne mehrmals am Tag das Wetter per Sprachmeldung auf Deutsch und auch auf Englisch ausgestrahlt. Theoretisch geht das auch per Internet, sagt Hüttmann.
Wenn es nicht funktioniert, dann habe ich über diesen Sender Pinneberg immer Empfang. Also ich kann das immer, das ist unabhängig von Internet. Und wir waren ja neulich auch bei der Bundesmarine, die sagt eben auch, im Ernstfall wird Internet abgeschaltet. Dann haben wir gar keine Kommunikation mehr.
Auch deshalb ist die Sendestelle Pinneberg immer noch systemrelevant. Denn sie funktioniert nur mit einem dicken Kupferkabel. In einer Krisensituation treibt der Dieselgenerator die Spulen für die Antenne weiter an. Nicht nur auf Nord- und Ostsee, sondern auch auf dem Festland können dann alle Nachrichten der Sendestelle Pinneberg empfangen werden, erklärt Elektrotechniker Stefan Jarosch.
Also die Kurzwelle und auch die Langwelle, die kann man mit etwas älteren Geräten auf jeden Fall empfangen. Das kann jeder selber quasi zu Hause empfangen, was wir hier aussenden.
Dafür braucht es aber einen Weltempfänger. Auf der See kommen alle Informationen bei einem kleinen Gerät an, das so groß ist wie ein Autoradio. Vor allem Boote, die nicht mit einer Satellitenverbindung ausgestattet sind, greifen in der Deutschen Bucht und auf der Ostsee auf den Wetterbericht und die Seewarnungen des Deutschen Wetterdienstes zurück.
Doreen Pelz war das über die Seewetterberichte des Deutschen Wetterdienstes per Kurz- und Langwelle.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und er war einer der reichsten Menschen der Welt. Ab den 1950er Jahren stieg Aristoteles Onassis mit einer riesigen Flotte zum Tankerkönig auf. Am 15. Januar, also am vergangenen Donnerstag, wurde er vor genau 120 Jahren geboren. Sven Weingärtner erinnert an ihn.
1906 kommt Aristoteles Onassis im heute türkischen Izmir zur Welt. Damals heißt die multikulturelle Hafenstadt noch Smyrna und gehört zum Osmanischen Reich.
Mein Vater war ein sehr wohlhabender Mann, doch der Erste Weltkrieg machte alles zunichte. Ich sollte in Oxford studieren, doch statt in Oxford sah ich mich als Immigrant in Argentinien.
In Buenos Aires schlägt er sich als Hotelpage, Kurier, Telefonist durch und zeigt schon früh sein unternehmerisches Gespür. Er importiert Tabak. Innerhalb weniger Jahre wird er zum Millionär. In der Weltwirtschaftskrise nutzt er die Nöte anderer und kommt spottbillig an seine ersten Schiffe. In den 1950er Jahren wird die Tankerflotte zum Herzstück des Onassis-Imperiums. Er erkennt früh die weltweit steigende Nachfrage nach Öl. Seine Aufträge für mehrere norddeutsche Werften tragen damals zum Wirtschaftswunder und zum Wiederaufbau der zerstörten Städte bei. Hip, hip.
Festtag im Hamburger Hafen. 50.000 Menschen kamen zu den Howaldswerken und sahen den Stapellauf des größten Tankers der Welt.
Auf dem Höhepunkt seiner Macht besitzt Onassis 30 Reedereien und 900 Schiffe. Er ist einer der reichsten Menschen seiner Zeit. Mit seinem Tod 1975 beginnt das von ihm aufgebaute Imperium zu zerfallen. Geboren wurde der Tankerkönig Aristoteles Onassis vor 120 Jahren.
In der deutschen Nord- und Ostsee, da liegen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg noch heute 1,6 Millionen Tonnen alte Munition, Bomben, Torpedos und Seeminen. Dass das gefährlich ist, darüber braucht man fast gar nicht reden. Gefährlich für die Schifffahrt, für die Menschen an den Stränden, für die Fischerei und für die Meeresumwelt. Diese Waffen unschädlich zu machen, das ist die Aufgabe von den sogenannten Minentauchern, einer kleinen, hochspezialisierten Einheit der Bundeswehr. Ein extrem anspruchsvoller und unglaublich gefährlicher Job ist das. Nur die wenigsten Menschen sind dafür geeignet. Und bei der Bundeswehr, da gibt es jetzt seit einiger Zeit einen neuen Minentaucher-Ausbildungslehrgang. Der NDR hat angehende Minentaucher 5 Monate lang begleitet und zu sehen ist das in unserer ARD-Mediathek in der 6-teiligen Doku Minentaucher, der harte Weg in die Elite der Bundeswehr. Jonas Salto erzählt Ihnen mehr.
Und ab!
Die Ausbildung der Minentaucher startet auf dem Marinestützpunkt in Eckernförde. Sie dauert 5 Monate und ist eine der härtesten innerhalb der Bundeswehr. 11 Soldaten wollen sie jetzt bis zum Ende schaffen. Die Durchfallquote liegt allerdings bei 50%, sagt Ausbilder Martin.
Der Anwärter, der Minentaucher werden will, der muss natürlich Leistungsfähigkeit, Belastbarkeit und den absoluten Willen mitbringen, um hier bestehen zu können.
Und in den nächsten Wochen quasi von morgens um 7 bis spätabends an sich zu arbeiten.
Ab jetzt bewegen sie sich immer im Laufschritt. Egal, wo sie hinlaufen. Sollen sie zur Klammerhalle, machen sie das im Laufschritt. Sollen Sie runter zum Hafen tauchen gehen, machen Sie das im Laufschritt. Das Einzige, wo Sie nicht laufen müssen, ist nach dem Essen.
Zur Ausbildung gehört das Apnoe-Training. Das ist Tauchen mit einem Atemzug. Die Soldaten müssen 2 bis 3 Minuten unter Wasser bleiben und eine Aufgabe lösen. Von Training zu Training werden die Aufgaben schwieriger. Heute sollen sie auf dem Grund des Schwimmbeckens ihre Jacke ausziehen, ein Gewicht aufheben und damit zurück zur Oberfläche schwimmen. Soldat Dominik ist gerade aufgetaucht.
Also das, was mich auf dem Grund hält, wenn ich am Limit bin sozusagen, ist der Wille, ist der Ehrgeiz. Ich bin dann so ein Kämpfer, der in die Ziellinie möchte. Und die Ziellinie heißt, den Auftrag zu beenden.
Der 36-Jährige hat die Ausbildung beim ersten Versuch nicht geschafft. Nun probiert er es erneut.
3, 2, 1 und ab!
Die Minentaucher trainieren während ihrer Ausbildung auch im sogenannten Minengarten in der Eckernförder Bucht. Dort sind die Seeminen zu Übungszwecken entschärft worden. Die Soldaten lernen hier, wie sie mit einem Sonar die Sprengkörper finden. Soldat Dominik weiß, was im Zweifel auf ihn zukommen wird.
Also jeder, der vorhat, Minentaucher zu werden, sollte sich immer bewusst sein, dass das scharfe Munition ist im Ernstfall sozusagen. Und wer damit ein Problem hat, der sollte diese Aufgabe nicht machen.
Die spezialisierte Einheit taucht bis zu 54 Meter tief. Ein Taucher muss sich so weit unten in der vollkommenen Dunkelheit erst einmal zurechtfinden. Das trainieren die Soldaten in einem Bergbau in Bayern. Dort gibt es ein 60 Meter tiefes Becken. Die erste und einfachste Aufgabe lautet, auf 32 Meter tauchen und dort die Position halten. Wer zwei Aufgaben nicht schafft, ist raus. Soldat Alex schafft die erste Aufgabe nicht. Er ist etwas zu tief getaucht.
Ich dachte eigentlich, das war relativ gut. Roter Tauchgang, nächster Roter ist raus. Wie soll es mir gehen? Scheiße.
So einen Moment hat jeder mal während der Ausbildung. Denn die Vorgesetzten schenken den Männern nichts. Dann die Abschlussprüfung. Dazu gehört unter anderem ein Sprung aus dem Helikopter aus 10 Metern Höhe in die Ostsee und stundenlanges Streckenschwimmen. Wie viele der 11 Soldaten am Ende als fertige Minentaucher aus dem Wasser steigen, das können Sie in der ARD-Mediathek sehen.
Jonas Salto war das über die 6-teilige NDR-Dokumentation Minentaucher, der harte Weg in die Elite der Bundeswehr. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und auf den Schiffen, um die es jetzt geht, sind Sie vielleicht schon selbst einmal mitgefahren. Im Urlaub an Nord- und Ostsee oder bei einem Ausflug auf eine Insel oder Hallig. Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten, so heißt eine aktuelle Sonderausstellung im Internationalen Maritimen Museum in der Hafen City hier bei uns in Hamburg. Und da geht es nicht nur um Zahlen, Daten und Fakten, sondern da werden vor allem auch Erinnerungen wach. Petra Volkwarzen hat sich die Ausstellung auf Deck 1 angesehen.
Beim Anblick der Fotos und Schiffsmodelle riecht man es förmlich. Das Autodeck auf der Fähre rüber zur Lieblingsferieninsel in einer Zeit vor Elektroautos.
Der Geruch auf dem Autodeck war immer derselbe. Ein Gemisch aus salziger Luft und Diesel, der sich, als wir Kinder waren, unauslöschlich ins Gedächtnis einprägte. Zwischen ächzendem Stahl und Möwenschreien begann jedes Jahr der Urlaub, noch bevor das Schiff ablegte. Erst ging es in die Cafeteria und dann auf Sonnendeck.
Gerrit Menzel vom Internationalen Maritimen Museum beschreibt in der Ausstellung auf Deck 1, wie er sich an die Fährfahrten als Kind in den Sommerferien erinnert. Noch eine Erinnerung an früher sind Butterfahrten auf der Ostsee, etwa von Flensburg oder Kappel nach Dänemark.
Also Butterfahrt ist eigentlich ein Begriff, aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg noch stammt. Da haben nämlich Flensburger Hausfrauen in Dänemark, sind sie mit dem Schiff rübergefahren auf den Fördefährlinien und haben Butter eingekauft. Gute dänische Butter, die in Dänemark einfach günstiger war.
Nach dem Krieg geht es weiter. Wer auf Butterfahrt geht, macht einen Ausflug und kann dabei günstig einkaufen.
Da spielte Butter schon noch eine Rolle. Später waren es andere Produkte. Es war Schokolade, es war Tabak, es war Alkohol, alles Mögliche. Und die Besonderheit war damals, man kaufte umsatzsteuerfrei und abgabenfrei an Bord. Das heißt, keine Schaumweinsteuer, keine Umsatzsteuer, keine Tabaksteuer. Und damals war es natürlich an Bord dann entsprechend günstiger einzukaufen. Eine Rentnerin, die ich kannte, eine Freundin meiner Großmutter in den 80er Jahren, die fuhr 5-mal in der Woche auf Butterfahrt. Das kostete 3 Mark, da war aber schon das Frühstück inkludiert. Und die kaufte natürlich auch für die halbe Gemeinde ein.
Frederik Erdmann hat die Ausstellung mitentwickelt und ein gleichnamiges Buch zur Ausstellung geschrieben. Ein Schiffsmodell in der Ausstellung zeigt die Baltic Star. Gebaut in Hamburg 1963 für die Haddock.
Und zwar als Seebäderschiff nach Helgoland. Das Schiff ist von 1963 bis 66 auch nach Helgoland gefahren. Später in den 70er und 80er Jahren unter anderem als Ausflugsschiff von Westdeutschland in die damalige DDR gefahren, von Travemünde nach Rostock-Warnemünde. Was sehr spannend ist bei diesem Schiff, ist eigentlich der Mittelteil der Geschichte. Von 1966 bis Ende Dezember 71 war das Schiff fürs Deutsche Rote Kreuz Hospitalschiff in Vietnam, hatte 150 Betten, hatte Radiologie an Bord, innere Medizin, Gynäkologie, Chirurgie an Bord und hat letztendlich in der Zeit des Vietnamkriegs dort also medizinische Hilfe gebracht. Es war davor Fahrgastschiff, es war danach Fahrgastschiff und eben in diesen gut 5 Jahren war es Hospitalschiff.
Auch an Schiffsverbindungen auf der Ostsee zu DDR-Zeiten werden viele ganz persönliche Erinnerungen haben. Wer so eine Tour buchte, etwa von Travemünde nach Rostock und Warnemünde, musste an einem festen Programm teilnehmen. Besuch der Rostocker Innenstadt, Kaffee trinken im Hotel Neptun in Warnemünde. Etwas Zeit zur freien Verfügung gab es aber doch.
Man hatte trotz des verpflichtenden Programms an Land etwas Freizeit. Und zwar sowohl in der Rostocker Innenstadt als auch später nochmal in Warnemünde. Und das haben dann Familienangehörige aus der DDR, teilweise aus der ganzen DDR, genutzt, um nach Rostock zu fahren und dort, wenn auch nur mal für ein paar Stunden, ihre Westverwandtschaft zu sehen. Also es ist tatsächlich 13 Jahre lang ein bisschen eine schwimmende Brücke zwischen den beiden Deutschlands gewesen.
Mehr als 10 Millionen Menschen im Jahr sind heute auf den Fähr- und Fahrgastschiffen an Deutschlands Küsten unterwegs. Die Schiffe transportieren häufig Fahrgäste und Waren. Für Inseln oder Halligen sind sie schwimmende Lebensadern. Transportiert wird alles, was man sich nur vorstellen kann, sagt Axel Meinköhn, der Geschäftsführer der Wieker Dampfschiffsreederei.
Alles, was auf deutschen Straßen rollen kann, kann über unsere Schiffe auf die Inseln kommen. Der größte Frachtkunde tatsächlich ist die Rohmilch. Es wird noch so viel Rohmilch auf Föhr produziert, nicht auf Amor. Wir haben also täglich 3 große Lastzüge. Die Milch einsammeln und aufs Festland bringen.
Eine besonders große Rolle aber spielt natürlich auch die Beförderung von Touristen. Auch viele Hamburgerinnen und Hamburger machen sich per Fähre auf den Weg, zum Beispiel nach Föhr oder Amrum.
Also Hamburg spielt für uns eine wirklich richtig große Rolle. Die Inseln leben heutzutage zu 100% vom Tourismus. Ohne Tourismus wären die Inseln in dieser Weise nicht mehr vorstellbar.
Und dann zeigt Frederik Erdmann noch sein Lieblingsmodell in der Ausstellung. Ein Modell der Adler Express, die zwischen Nordstrand, Hoge, Amrum und Sylt verkehrt.
Das ist das schönste Schiffsmodell, das ich überhaupt kenne, denn es hat eine Inneneinrichtung. Man kann reingucken, man sieht die Gardinen, man kann den Tresen sich angucken, man sieht die komplette Einrichtung der Kommandobrücke hier. Das ist so ein lebendiges Modell. Da kann man sich eigentlich Stunden davor aufhalten, um die ganzen Details zu erkennen.
Fähr- und Fahrgastschifffahrt an Deutschlands Küsten. Die Ausstellung im Internationalen Maritimen Museum ist noch bis zum 12. April zu sehen. Und das gleichnamige Buch, das ist bei Köhler erschienen und kostet 28 Euro. Das war das Hamburger Hafenkonzert für heute. In unserem Hafenreport waren wir dran an den Themen aus Hamburg und von der Küste. Am kommenden Sonntag, da sind wir aber natürlich wieder für Sie da. Und da besuchen wir Menschen im Hamburger Hafen, an die man vielleicht nicht zuallererst denkt, wenn es um Hafenarbeit geht, die aber trotzdem extrem wichtig sind, damit der Ablauf im Hafen reibungslos funktioniert. Gefunden haben wir zum Beispiel einen Ausbilder, einen Wachmann im alten Elbtunnel und eine Reinigungskraft an den Landungsbrücken. Und wir haben auch ein paar Unentwegte getroffen, Menschen, die bei jedem Wetter in der Elbe schwimmen gehen. Das soll ja gesund sein. Menschen im Hafen heißt es in der kommenden Woche hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Wie immer zu hören sonntagmorgens ab 6, noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich auch online in unserem Hafenkonzert-Podcast, zu finden in der NDR Hamburg-App, in der ARD Audiothek und unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch mal rein. Für heute war's das. Ich bin Jan Wulff. Einen schönen Tag noch für Sie und bis denn.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.